haben zum Beispiel ein Recht auf irgendwie sexuelle Befriedigung. Wir müssen uns viel häufiger in den Arm nehmen. Wir müssen unsere Körper nicht an die Welt anpassen, sondern wie können wir die richtige Umgebung für unsere Körper finden?
Herzlich willkommen zu Sex in Berlin. Ich bin Nike, Berlinerin, Kulturwissenschaftlerin und ein Mensch auf der Suche nach Liebe und immer nach ungewöhnlichen Ideen und Geschichten. Das interessiert dich auch? Dann komm mit mir auf die Reise und wir entdecken zusammen viele kreative, verrückte und verspielte Orte. Und das jetzt auch als Buch. Mit Sex in Berlin Guide to Love kannst du das Ganze auch sinnlich durchblättern. Oder auch mit unserem Quartett das Ganze spielerisch entdecken. Mit dem Kauf unterstützt unseren Podcast, also gerne einmal vorbeischauen auf unserer Seite sin.berlin. In einer Welt, die von Meinungen, Fakten und oft verhärteten Fronten geprägt ist, ist manchmal der Blick auf die Geschichte und die Erfahrung anderer der, der uns wirklich zum Umdenken bringt. Genau das passiert in den Büchern von Mito Sanyal. Als Autorin und Kulturwissenschaftlerin lässt sie uns tief in die Themen von Identität, Sexualität und gesellschaftlichen Konstruktionen eintauchen. Und das auf eine Art, die sowohl provoziert als auch zum Nachdenken anregt und einfach richtig oft lustig ist. Mit ihrer Expertise, ihrem Mut, Tabus zu brechen, hat sie nicht nur die gesellschaftlichen Wahrnehmungen der Vulva hinterfragt, sondern auch die Rolle von Kolonialismus und Geschlecht beleuchtet. Heute werfen wir einen Blick auf die Verflechtung von Politik, Kultur und Körper und darauf, warum es manchmal weniger um das Recht haben geht, sondern vielmehr um Akzeptanz und Verständnis. Mito, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich weiß, du bist ein bisschen reingerusht in unser Gespräch. Dennoch vielen, vielen Dank, dass du dir die kurze Zeit für diesen Podcast nimmst. Denn in deinen Büchern erforschst du ja alles rund um Sexualität, gehst natürlich tief rein, auch in die Gesellschaft, in verschiedene Zusammenhänge. Und ich frage mich, warum schreibst du gern zu diesen Themen? Du könntest auch Liebesromane aus dem Schottland des 18. Jahrhunderts schreiben. Was interessiert dich an Gender und Sexualität?
Also ich schreibe ja unter anderem, mein letzter Roman ist ja ein unter anderem auch historischer Roman. Also ich mache all das auch. Es gibt auch Liebe darin, es gibt auch Sexualität darin. Es gibt in jedem meiner Bücher Orgasmen, glaube ich. Ich muss jetzt nochmal nachdenken, ob das wirklich stimmt, aber ich glaube, in jedem meiner Bücher gibt es einen Orgasmen, weil mindestens einen, weil es ja auch zum Leben dazugehört. Die Themen suchen mich ja immer so ein bisschen. Es ist gar nicht, dass ich mir überlege, worüber möchte ich jetzt gerne schreiben, was wäre jetzt ein tolles Thema, sondern es gibt halt Dinge, die mich irgendwann nicht mehr loslassen. Und mit der Vulva war das halt so, dass ich irgendwann mich mal gewundert habe, wieso verwenden wir das medizinisch falsche Wort dafür? Wieso sagen wir Vulva, wenn wir die Vagina meinen? Ganz häufig sagen wir, ich kann deine Vagina sehen, wenn wir eigentlich meinen, so nein, nein, du hast keinen irgendwie Röntgenblick, du kannst meine Vulva sehen. Niemand kann im Moment meine Vulva sehen.
Für mich wäre es nicht schlimm. Das ist ja auch ein Podcast ohne Bild. Auch so oder so wäre es nicht schlimm, auf jeden Fall.
Okay, dann hier.
Bin ich auch damit aufgewachsen, dass es eben Vagina heißt. Und genauso habe ich es gelernt. Und ich habe es auf jeden Fall falsch gelernt. Und ich bin froh, dass sich anhand von diesem Wort ja ganz, ganz viel noch drumherum getan hat. Also es geht ja nicht nur um die Bezeichnung, sondern auch darum, dass es ja ganz viel Unwissen und auch Falschwissen über das weibliche Geschlecht gab und gibt.
Genau, ich habe auch ganz viel Falschwissen gehabt. Also unter anderem habe ich ja gedacht, die Vulva ist nur das weibliche Genital. Um dann zu merken, nee, auch einige Männer haben Vulven. Es ist alles gar nicht so klar unterteilt, wie wir das denken. Aber ja, genau, also einfach dadurch, dass wir das falsche Wort verwenden, das wirkt sich ja auf sowas wie medizinische Forschung aus. Also, dass wir halt überhaupt nicht erforscht haben, wo die ganzen Nervenbahnen entlanglaufen, die Erregung vom Genital ins Gehirn transportiert. Das heißt, wir können bei OPs nicht drauf achten. Unter anderem auch nicht bei Dammschnitten, bei Geburten. Und das wäre doch schon vielleicht ein wichtiges Wissen zu haben.
Genau, weil so gut wie jede Gebärende, die ich kenne, hat es auch erlebt, dass da ganz viel dran geschnitten oder rumgefummelt wird. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, dass man, dass Ärztinnen und Ärzte wissen, was da eigentlich alles ist und wie viele Nerven da eben auch zusammenlaufen. Was würdest du sagen, gibt es noch für große Missverständnisse, die dir untergekommen sind, über die du geschrieben hast?
Also ich dachte nach der Vulva tatsächlich, das ist der einzige weiße Fleck auf der Landkarte unseres Wissens und jetzt habe ich ihn halt ausgefüllt und das war's. Und jedes Thema, wenn man genauer hinschaut, hat so viel Nichtwissen. Das Leben ist halt immer noch viel, viel spannender. In meinem letzten Roman geht es um Kolonialismus, um die Auswirkungen des Kolonialismus bis heute. Und also obwohl ich da seit 25 Jahren zu forsche, habe ich dabei immer noch so viel Neues gelernt. Weil irgendwie haben wir im Hinterkopf, das ist halt so ein Land, das ein anderes Land regiert. Und das ist so ein bisschen unfair. Nein, es ist halt alles viel, viel, viel brutaler.
Ich war gerade über Weihnachten in Indien und da merkt man halt noch so stark alle Auswirkungen auch von der Zeit der Engländer oder auch sogar der Portugiesen und dann manchmal auch wieder so eine verrückte Rückwendung und wieso die einen Kulturen die anderen immer noch ein Stück weit beherrschen. Also das ist wirklich so präsent noch da, obwohl es ja, also ich weiß nicht, wann sind die Engländer aus Indien weg?
1947. Indien war ja eine der ganz frühen Kolonien, die ihre Unabhängigkeit auch wirklich erkämpft haben. Das war das andere. Ich habe ja immer gelernt, wir haben den richtigen, den guten, den gewaltfreien Widerstand gemacht und habe dann für meinen Roman, also in der Recherche meines Romans gelernt, so nee, es gab parallel auch bewaffneten Widerstand. Ohne den bewaffneten Widerstand wäre Indien wahrscheinlich immer noch sehr, sehr, sehr viel länger britische Kolonie gewesen. Und aber auch viele der politischen Probleme, mit denen sich Indien heute herumschlägt. Also der Hindu-Nationalismus, der ja versucht, Muslime aus dem indischen Wir herauszudefinieren, der hat ja seinen Ursprung in der britischen Kolonialherrschaft, weil in dem ersten indischen Unabhängigkeitskrieg, von dem wir alle hören, natürlich weiß niemand von uns davon. Also 1857 war der erste indische Unabhängigkeitskrieg. Da haben Muslime und Hindus gemeinsam gegen die Briten gekämpft. Und danach war es deren explizites Ziel, den Indern zu erklären, wir sind nur hier, damit sich Hindus und Muslime nicht gegenseitig umbringen. Und das ist eure Identität. Also eure Religion ist eure Identität. Identität auf der Basis von Religion gab es nicht in Indien. Man konnte Hindu und Muslim sein. Ich bin Katholikin und Hindu. Und es ist überhaupt kein Widerspruch.
Ich habe Identity gelesen. Ich mochte es sehr. Nicht nur, weil ich das Gefühl hatte, es ist ein komplette Gender Studies in einem Buch versammelt. Also so viel Wissen über die ganzen wissenschaftlichen Studien und Bücher und kulturellen Anleihen sind quasi in diesem sehr dicken, sehr farbig gestalteten Band zusammen. Es spielt auch ganz viel mit Vorurteilen. Also spielt die ganze Zeit damit, wie nehme ich jemanden wahr, wie formuliere ich, wo jemand herkommt, wie sehe ich das, wie sehe ich mich selber. Also und was ich so mochte, ist, dass es auch immer wieder hin und her geht, in dem, ach so ist die jetzt die Wahrheit, ach nee, so ist es ja doch nicht. Also dass du einen ja auch immer wieder auf so falsche Fährten führst und wieder zurückführst. Und nachher das Identity, allein der Begriff ist ja schon auch ein lustiger, quasi einen auch so ein bisschen ratlos, aber in der Verwirrung super angeregt zurücklässt. Was würdest du sagen heute, was könnte man am besten aus dem Buch mitnehmen?
Also ich hoffe in erster Linie, dass Leute auch gut unterhalten sind, weil also das ist ja die andere Sache. Ich schreibe ja Romane auch, damit Leute Lust haben, sie zu lesen. Dass es nicht nur Wissen ist, dass es nicht so ein Sachbuch in irgendwie Romanverkleidung ist. Aber die andere Sache, es gibt so viele Romane und man überlegt sich mal, warum soll ich den lesen, nicht einen anderen? Und man kriegt natürlich auch ganz viel extra Wissen dazu, en passant. Und im Moment, also so wie sich auch gerade Deutschland entwickelt, finde ich das Nichtwissen, dass ich nicht sicher sein, das nicht zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das sollten wir viel, viel mehr feiern, weil wir sind uns alle viel zu sicher. Die Fronten sind ja viel, viel härter, auch bei Kleinigkeiten. Und einfach dieses so, ja, zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Also etwas kann für mich ganz wichtig sein und es kann für jemand anderen aus genauso guten Gründen in einer anderen Form ganz wichtig sein. Und das nebeneinander stehen zu lassen, alleine das wäre mir schon wichtig und das weiter zu sprechen. Also auch wenn wir merken, wir haben unterschiedliche politische Ansichten, dass wir trotzdem weiterhin im Gespräch bleiben können. Und es gibt immer ein Jenseits, das ist die andere Sache. Also wir werden auch nicht mit allen Menschen über alles immer reden können. Also nur irgendwie sollen wir Menschen umbringen oder nicht, ist halt eine Meinung. Nein, es gibt natürlich ein Jenseits der freien Meinungsäußerung, aber im Moment ist die freie Meinungsäußerung unglaublich eng. Und wir müssen sie halt so weit wie möglich, wie wir das in einem demokratischen Miteinander machen können, um uns dann halt auch wehrhaft und demokratisch wehrhaft gegen, weiß nicht, Volksverhetzung und Aufruf zu Hassverbrechen und so weiter wehren zu können. es ist ja tatsächlich im Moment gerade so, es diese unglaublich großen Angriffe gibt, nicht nur von der AfD, aber ganz, ganz stark von der AfD auf unterschiedliche sexuelle Lebenswelten. Alle hauen auf Gendern ein und diese, es ist ja wirklich etwas, wir wissen, rechts wehrt sich immer gegen sexuelle Freiheiten, das scheint. Also die rechts hat halt irgendwie, wehrt sich gegen ganz vieles, also nicht nur dagegen, aber das ist halt wirklich etwas, es sind Werte und es ist halt auch wichtig, dass wir uns da schützend vor unsere Freunde und Freundinnen stellen gerade. Ich komme gerade aus Zürich zurück. Ich habe eine Veranstaltung mit Kim de l'Horizon gemacht, der mir wirklich gesagt hat, dass they wirklich Angst haben, irgendwie was kommt jetzt? Also dürfen Körper wie Kim de l'Horizons Körper in der Kulturwelt in dieser Form noch existieren?
Total richtig. Das heißt wirklich nochmal drüber nachdenken, wo wir Allianzen haben, wen wir alles unterstützen und dass wir uns auch von den nächsten Wahlen dann nicht in eine falsche Richtung drängen lassen.
Genau, und uns nicht gegenseitig gegeneinander ausspielen lassen, in der Hoffnung, dass wir überleben können in diesem System.
Dass man auch so in seiner Bubble in sich nicht zu sicher ist, auch nicht zu hart, sondern eben wirklich auch miteinander im Gespräch bleibt. Was würdest du sagen zum Thema Sexualität? Du hast auch über Vergewaltigung geschrieben, über sehr harte Themen. Wie kann man da miteinander ins Gespräch kommen? Wie kann man Vorurteile abbauen? Was sind so Erkenntnisse von dir zu dem Thema?
Also bei Vergewaltigung, also es sind irgendwie das Buch über die Vulva und das Buch über Vergewaltigung sind ja meine beiden Kulturgeschichten. Also es ist jetzt, da ist es überhaupt nicht über persönliche Erfahrungen oder, sondern es ist halt, wie reden wir über Vergewaltigung? Wo haben wir das Wissen her, wenn wir über Vergewaltigung sprechen? Und im Moment ist es ja tatsächlich so, wir haben die Istanbul-Konvention ratifiziert. Deutschland hat irgendwie, also diese Konvention zur Prävention von Gewalt und sexualisierter Gewalt. Und wir haben uns damit verpflichtet, was zur Prävention zu machen, aber wir wissen überhaupt nicht, was ist Prävention. Und das wäre mir total wichtig. In Deutschland sagen wir, es gibt drei Stufen von Prävention, bevor etwas passiert, nachdem es passiert ist und viele Jahre danach. Wir fangen bei Stufe 2 an. Ich würde gerne anfangen, bevor etwas passiert ist. Es gibt tatsächlich relativ viel Forschung dazu, wo Prävention sinnvoll ansetzt. Da, wo sich die gesamte Forschung, an vielen Punkten ist man sich nicht sicher, aber da, wo sie sich wirklich sicher ist, ist, Militarismus ist extrem schlecht für eine Gesellschaft. Also die Wahrscheinlichkeit, Opfer von Vergewaltigung zu werden, steigt, je militarisierter eine Gesellschaft ist. Nicht nur im Militär, sondern auch in der Zivilbevölkerung. Sobald dieses Militär in einen Krieg eintritt, steigt es dann nochmal exponentiell an. Das heißt, wir sollten ganz dringend über Demilitarisierung reden. Wir machen im Moment das Gegenteil. Also im Moment ist halt Militarisierung in Anführungszeichen alternativlos. Natürlich Quatsch. Nichts auf der Welt ist alternativlos. Es mag schlechte Alternativen geben, aber alles hat eine Alternative. Und wir schauen uns die ganzen Alternativen nicht genügend an. Und wir schauen uns auch den Preis, den wir dafür bezahlen, nicht genügend an. Und das heißt, es wäre mir extrem wichtig, wenn wir da wieder als Gesamtgesellschaft ins Gespräch kommen würden. Wie können wir ist in einer Form machen, dass wir auch, also ne, dass es gerecht ist, nicht halt irgendwie, dann soll sich halt der Stärkere durchsetzen und so ist es halt, sondern wie können wir zu einer gerechten Friedenspolitik kommen und dazu auch aus Deutschland beitragen.
Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, das ist eine Friedensforscherin und die Ausgaben für Friedensforschung und quasi Gewaltprävention gehen zurück und die für Militär verdoppeln sich jedes Jahr.
Genau.
Also das ist so verrückt, wie quasi auch die Gelder immer in eine sehr schräge Richtung verteilt werden.
Und das ist ja genau das riesige Problem. Also, dass wir irgendwie wissen, jeder Konflikt braucht ja eigentlich doppelt so viel Friedensforschung. Wir brauchen ja eigentlich doppelt so viel Investitionen da rein. Aber das lässt sich so schwer ermessen. Und im Moment ist es ja so, dass uns gesagt wird, wir müssen alle Ausgaben für Kultur, für Soziales, für Wissenschaft, wir müssen die einfrieren, respektive kürzen, um das gesamte Geld ins Militär zu stecken. Aber dann ist natürlich irgendwann die Frage, wofür haben wir denn dieses Militär noch, wenn wir alles, was uns als Gesellschaft ausmacht, eigentlich auf irgendwie das absolute Minimaß respektive auf Null herunterfahren. dann ist es ja auch so wie Selbstverteidigung um der Selbstverteidigung willen. Aber sogar wenn es um Selbstverteidigung geht, ist es eben nicht so, dass wir zu wenig Geld haben, damit sich die Bundeswehr selbst verteidigen kann. Das Geld, was uns fehlt in der Bundeswehr, ist das, was wir in Auslandseinsätze reinstecken. Also wenn wir uns wirklich nur selbst verteidigen, wenn wir das machen, was in unserem Grundgesetz steht, dafür hätten wir sogar das Geld.
Ja, da könnte man noch sehr weit hingehen, auf jeden Fall. Es gibt ja eine sexpositive Kultur, die jetzt zum Beispiel in Berlin relativ stark ist, aber auch in anderen Städten immer mehr im Kommen ist, wo ganz verschiedene Arten von Workshops, vom Konsens über Kuscheln, über harte BDSM-Treffen, alles Mögliche entsteht. Gibt es etwas im Hinblick auf Sexualität, was du als guten Kulturwandel siehst?
Also erstmal, dass wir überhaupt über Sexualität reden. Also als ich groß geworden bin, war es halt wirklich so, die erotische Sexualität ist, wo man keine Worte verliert, die so von selbst passiert. Dass es uns klar geworden ist, dass wir sexuelle Erziehung, also Aufklärung an Schulen, dass das verpflichtend ist. Also wir haben ja wirklich lange gedacht, wir klären eine Generation auf und die klärt dann die nächste auf und das ist ein Selbstläufer. Und das ist es überhaupt nicht. Also anscheinend ist es eine gesellschaftliche Aufgabe. Inzwischen verwenden wir häufig sogar das richtige Wort dafür, wenn wir die Vulva meinen. Also damals, als ich das erste Buch geschrieben habe, bin ich wirklich noch gefragt worden, wenn mir Leute gesagt haben, und worüber schreibst du? Ich schreibe ein Buch über die Vulva. Die so, ist das ein schwedisches Auto? Ist das ein Fluss in Russland? Und es war nicht ironisch, das war total ernst gemeint. Und da bewegt sich schon ganz, ganz viel, was ich an diesen sexpositiven Communities so sehr, sehr mag, ist, dass auch wenn wir über Prävention von sexualisierter Gewalt sprechen, reden wir als Gesellschaft normalerweise immer nur, was muss man nicht machen? Und dass wir aber genauso eine Kultur brauchen, wo wir uns über Pleasure, über Lust, was wollen wir unterhalten. Das ist genauso Teil von Prävention, auch von sexualisierter Gewalt. Also je besser wir wissen, was wir brauchen, was wir wollen, umso besser können wir das auch kommunizieren, umso klarer können wir Grenzen setzen, dass wir auch, also ne, das ist das andere, wir lernen ja eben nicht, ehrlich zu kommunizieren. Also wir lernen ja sozusagen die 3-Tage-Regel, die kennst du bestimmt auch. Wenn man jemanden trifft und mit dem Sex hat das erste Mal, muss man sich 3 Tage Zeit lassen, bis man sich zurückmeldet.
Als Frau.
Als Frau, na klar, als Frau. Ansonsten könnte er denken, es hat einem zu viel Spaß gemacht. Nee, ansonsten soll er denken, vermeintlich, man wäre zu leicht zu haben. Als würden alle Männer nur Interesse an haben, mit Frauen Sex zu haben, die kein Interesse an ihnen haben. Das sind ja entsetzliche Botschaften, die wir bekommen. Und dann sollen wir plötzlich im Bett eindeutig und klar kommunizieren können und überhaupt erstmal wissen, was wir wollen. Und das ist tatsächlich etwas, da habe ich schon das Gefühl, da bewegt sich langsam etwas. So, nein, wir haben ein Recht darauf zu sagen, was wir wollen. Wir haben nicht ein Recht darauf zu bekommen, aber wir haben ein Recht darauf, darüber zu reden. Es gibt die sexuellen Menschenrechte, die sollten auch an Schulen unterrichtet werden. Ne, wir haben zum Beispiel ein Recht auf irgendwie sexuelle Befriedigung, nicht von einer konkreten Person, aber wir haben ein Recht darauf, uns selbst zu befriedigen. Wir haben ein Recht darauf, unsere sexuelle Orientierung auszuleben, ohne dafür bestraft zu werden und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind wirklich wunderbare Errungenschaften. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist ja tatsächlich so, in den aktuellen politischen Klima wird genau dagegen ja ganz viel Politik gemacht. Also es sollen irgendwie ne, diese Frühaufklärungen an Kindergärten, das wäre alles Frühsexualisierung. Nein, das sind meistens ganz banale Dinge, dass die Kinder irgendwie auch sich gegenseitig in den Arm nehmen oder man die in den Arm nimmt. Und dann können die, wenn die keinen Bock haben, einen wegschieben und das ist völlig okay. Das heißt, die Kinder lernen in einem Kontext, wo sie sich sicher fühlen, sie können Nein sagen und es ist nicht das Ende von Kontakt. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir leben in einem Land, da gibt es Studien drüber, wir werden zu selten berührt. Also wir haben zu wenig Berührung. Es wird weniger über die Jahre. Ich bin ja häufig an Schulen auch gewesen. Also als ich noch viel mit dem Vergewaltigungsbuch unterwegs war und habe dann gefragt, und wie macht ihr das mit der Prävention? Die so, ganz toll, wir fassen die Kinder und Schüler und Schülerinnen einfach nicht an. Und dann denkst du, nee, das ist eben nicht gut, sondern man muss eine konsensuelle, und mit anfassen meine ich nicht sexuell anfassen, sondern Berührungen sind ganz wichtig, gerade im Lernen. Und je jünger Kinder sind, die können nicht lernen ohne Berührung. Und wir leben in einem Berührungsdefizit. Wir wissen aus der Forschung, Kinder, die zu wenig berührt werden, halten auch unangenehme Berührungen viel, viel länger aus, weil sie A, überhaupt nicht wissen, wie können sie Grenzen setzen, weil sie so einen Berührungshunger haben. Und seit Corona ist es noch viel weniger geworden. Das heißt, wir müssen uns viel häufiger in den Arm nehmen.
Da wäre ich sofort dabei. Ich finde, jemanden wie dich möchte man eh sehr gerne in den Arm nehmen.
Hurra!
Man kann sexuelle Aufklärung betreiben. Was ist so mit dem Thema verschiedene so Gender-Spielarten oder auch was zum Beispiel mit dem Thema Unlust? Also gibt es sowas quasi auch in deinem Kosmos, wo du sagst jetzt, du formulierst immer einen Orgasmus in deinen Büchern. Hast du auch Unlust schon mal formuliert oder darüber geschrieben?
Ich habe tatsächlich eine relativ gute Freundin, die irgendwann gemerkt hat, ihre sexuelle Ausrichtung ist Asexualität. Und ich so, was ist das? Was heißt das? Und das war für mich tatsächlich ein Aha-Erlebnis. Sie haben natürlich genauso ein Recht darauf, auch keine Sexualität mit anderen Menschen leben zu wollen. Also auch das ist ja eine Spielart von ganz, ganz vielen. Und das ist ja die andere Seite. Also wir kriegen ja gleichzeitig, wir werden ja bombardiert mit Botschaften, was wir müssen, wie wir uns fühlen müssen. Und dass ganz vieles davon okay ist, dass wir eben nicht leisten müssen, dass unsere Körper nicht richtig sein müssen, sondern es ist eben, wir müssen unsere Körper nicht an die Welt anpassen, sondern eher dieses so, wie können wir die richtige Umgebung für unsere Körper finden?
Du hast noch ein schönes Zitat, zum Beispiel aus Antichrist, etwas, wo du sagst, was du uns gut mit auf den Weg geben kannst, wenn wir uns aufmachen, die Liebe zu suchen.
Die Liebe zu suchen. Ich habe tatsächlich eins. Es geht in der Politik wie im Rest des Lebens nicht darum, wer Recht hat. Es geht darum, geliebt zu werden. Was ich damit meine, ist tatsächlich, dass wir es ja ganz häufig kennen, dass bei politischen Diskussionen, dass wir alle Argumente ausgetauscht haben und alle Leute trotzdem immer noch wütend sind. Und wir denken immer, das gute Argument, das richtige Argument setzt sich am Ende durch. Nö. Und es gibt so einen ganz, ganz tollen Aufsatz von James Clear mit dem Titel Facts don't change our minds, friendships do. Also Fakten ändern nicht die Art, wie wir die Politik sehen, sondern Freundschaften, Bindungen. Und was wir eigentlich von Menschen erwarten, wenn wir erwarten, dass sie ihre politische Meinung ändern, ist, dass sie ihr Umfeld aufgeben. Und das ist es halt, also wir müssen, glaube ich, auch klar haben, dass wir ganz viele Überzeugungen auch haben, weil die Menschen um uns herum das denken.
Also, ne? Und deren Freundinnen und Eltern.
Genau, weil das unsere geteilten Werte sind. Und dass es halt an bestimmten Punkten auch wichtig ist, dass wir so ein Netz haben von, wir akzeptieren dich und irgendwie, und dann haben Menschen vielleicht die Möglichkeit, langsam sich für Dinge zu öffnen, weil es ist nicht, sie verlieren damit nichts. Also sie verlieren damit nicht ihr komplettes Umfeld. Und das können ja Romane so toll. Wir können durch die Augen von Figuren schauen, mit denen wir eben nicht einer Meinung sind. Wir können einmal in deren Haut hineinschlüpfen.
Mito, gibt es sowas wie die Power of Sex?
Power of Sex, Power of... Sexuelle Energie ist ja wie alles mögliche Lebensenergie. Und sobald diese Lebensenergie sozusagen gestoppt wird, haben wir riesige, riesige Probleme. Aber gleichzeitig ist, wenn sie fließt, dann ist das tatsächlich, also wir haben dann ja wirklich das Gefühl, wir haben so die Superpower in unserer Hand. Und das muss eben nicht, wir müssen nicht mit 1000 Leuten gleichzeitig Sex haben oder, sondern wenn wir mit unserer Sexualität sozusagen im Reinen sind. Also wenn wir die Sexualität leben, die für uns in diesem Moment stimmig ist, das ist tatsächlich etwas, was uns extrem viel Kraft gibt. Und es ist halt, Sexualität ist ja so viel mehr als nur Orgasmus. Sexualität ist ja auch Berührung. Sexualität ist ja sogar auch, weiß ich nicht, Massage und so weiter. Also es geht ja relativ weit. Was ist alles etwas, was unsere sexuelle Lebensenergie ins Fließen bekommt?
Mito Sanyal, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Wirklich herzlichen Dank.
Man kann immer zu allem noch viel mehr sagen.
Ach, fast spirituell hast du nochmal das schön abgeschlossen.
Das war Sex in Berlin. Danke, dass du zugehört hast. Das Gespräch mit Mito Sanyal war mir so wichtig, weil sie jemand ist, von der ich immer lernen kann. Außerdem ist sie ein Mensch, den man um Unterstützung bittet und die einfach unkompliziert Ja sagt. Die hilft, wenn sie kann, lieber lacht als wütet, ein Vorbild. Neugierig auf mehr? Dann schau auf unserer Website vorbei, sin.berlin. Und denk an unser Buch Sex in Berlin, Guide to Love und natürlich an unser wunderbares, spielerisches, heißes Quartett. Damit unterstützt du unsere Arbeit. Wenn dir Sex in Berlin gefällt, dann abonniere uns, hinterlasse eine Bewertung und erzähl deinen FreundInnen davon. Bis zum nächsten Mal und denk daran, Liebe ist überall. Eure Nike. Sex in Berlin ist eine Produktion von Studio 36, präsentiert zusammen mit Einhorn. Host Nike Wessel, Redaktion Amelie Gante und Ella de Vries. Postproduktion und Sounddesign Amadeus Lindemann.